Morgen. Schön, euch zu sehen. Ich darf auch ganz liebe Grüße weitergeben aus der Gemeinde in Dahn, wo ich letzte Woche war. Die Geschwister denken auch an euch. Guido lässt grüßen, der auch schon ein paar Mal hier war. Ich habe heute keine Folien. Ich habe es mal anders vorbereitet. Ich möchte einen Text aus Lukas 15 lesen. Wer eine Bibel hat, kann mitlesen. Wir haben noch Bibeln hier in der im Regal, wenn jemand noch schnell eine Bibel holen möchte. Ist immer gut, wenn man mitlesen kann. Eine Geschichte, die sehr bekannt ist, die bestimmt jeder hier kennt, aber trotzdem sehr viel zu sagen hat und mich auch bewegt hat in den letzten Wochen und Monaten. Und deswegen wollte ich da einige Gedanken weitergeben. Es ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Die fängt in Vers 11 an, Kapitel 15, Lukas 15, Vers 11. Aber ich möchte schon die ersten paar Verse von Lukas 15 lesen. Das setzt nämlich den Rahmen. Es nahten sich aber zu ihm, das heißt Jesus, alle Zöllner und Sünder, ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Er aber sprach zu ihnen dieses Gleichnis. Dann kommen zwei Gleichnisse und dann ab Vers 11 dann noch ein drittes Gleichnis. Da heißt es, er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land. Und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land, und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes. Der schickte ihn, auf seine Äcker Schweine zu hüten, und begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Als er aber zu sich kam, sprach er, wie viele Tagelöhne meines Vaters haben Überfluss an Brot, ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging hin zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an, und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Reigen und er rief einen der Diener herbei und erkundigte sich, was das sei. Der aber sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete zu ihm. Er beantwortete und sprach zu dem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Da aber dieser, dein Sohn, gekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet? Er aber sprach zu ihm, Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was meines, ist dein. Aber man muss doch jetzt fröhlich sein und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden. Es ist der erste Advent. Jesus ist gekommen und wir erinnern uns daran. Da kann man sich fragen, wozu ist er gekommen? Und Eugen hat es schon gesagt in der Einleitung, es ging darum, Menschen zu finden, die verloren sind. Und davon lesen wir hier in diesem Kapitel. Es sind Zöllner und Sünder, die zu Jesus kommen, mit denen er Zeit verbringt. Er nimmt sie auf. Und das ist eigentlich eine positive Sache, eine gute Sache. Aber nicht jeder freut sich. Die Pharisäer, denen gefällt es nicht. Sie denken, dass sie selbst gerecht sind und dass sie besser sind. Und das passt nicht in ihr Bild von Gott und seinem Handeln an Menschen. Und dann erzählt Jesus eben dieses Gleichnis, um etwas darüber zu sagen, warum er gekommen ist, was seine Mission ist, was sein Auftrag war. Und es gibt vieles in diesem Gleichnis, was man über unsere Beziehung zu Gott, über Buße und Umkehr lernen kann. Aber heute Morgen möchte ich nur über ein Thema nachdenken, das ist Vergebung. Was ist Vergebung und wie funktioniert Vergebung? Und welche Wirkungen hat Vergebung? Wie uns Gott vergibt, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Nun zunächst einmal, was gibt es denn zu vergeben? Wenn wir über Vergebung nachdenken, dann müssen wir erstmal wissen, was ist denn eigentlich das Problem? Was ist die Schuld? In diesem Gleichnis gibt es mindestens zwei Arten von Schuld. Das eine ist erstmal was Finanzielles. Der Sohn hat eine große finanzielle Schuld auf sich geladen. Wir lesen hier von einem Familienbetrieb, einem Bauer, der nicht ganz arm ist, offensichtlich etwas Vermögen hat, hat zwei Söhne, hat aber auch Bedienstete, also ein bisschen höher gestellt, auch Tagelöhner. Und in diesem Betrieb gibt es Kapital. Das sind die Felder, das sind die Tiere. Und der jüngere Sohn geht hin zu diesem Vater und sagt, ich möchte meinen Anteil vom Kapital. Das, was eigentlich als Erbe ausbezahlt wurde in der Regel, wenn der Vater gestorben ist. Um den Sohn auszuzahlen, musste der Vater wohl Felder oder Tiere verkaufen. Das sehen wir daran, dass der Sohn ja das in irgendeiner flüssigen Form hatte, als Geld oder wertvolle Gegenstände, mit denen er auf Reise gehen konnte. Aber das bedeutet, dass praktisch das Kapital von diesem Betrieb sehr geschwächt wurde. Wenn der erstgeborene Sohn 2/3 vom Erbe bekommt und der jüngere vielleicht 1/3, wie das vielleicht üblich war, dann ist es 30% vom Kapital des Betriebes, was auf einmal weg ist. Und der Vater ist noch lange nicht tot. Das ist alles Kapital, was normalerweise ihm noch zusteht, mit zu wirtschaften, solange er lebt. Also der Sohn hat den Betrieb extrem geschwächt und geschädigt, dass ein finanzieller Schaden entstanden. Und das Geld ist in dieser Geschichte weg, er hat es verprasst. Das war übrigens auch die Altersvorsorge vom Vater. Die Söhne sollen eigentlich irgendwann die Eltern versorgen. Finanzieller Schaden. Aber es gibt eine andere Art von Schaden, der hier entstanden ist. Und das ist ein Schaden an Ansehen oder Ehre. Und das ist etwas, was uns in unserer Kultur vielleicht nicht so leicht zu verstehen ist. Das mit dem Geld, das verstehen wir. Unsere Welt wird von Geld regiert. Wenn jemand Geld verprasst, da leiden wir alle und finden das schlimm. Aber in dieser Geschichte scheint eigentlich etwas anderes noch wichtiger zu sein. Und das ist der Schaden, der entsteht an der Ehre, an dem Ansehen des Vaters. Es fängt schon damit an, dass es eigentlich ungewöhnlich ist, dass der Sohn sein Erbe ausbezahlt bekommen möchte. Das ist etwas, was normalerweise verteilt wird, wenn der Vater tot ist. Das ist schon mal ungewöhnlich. Das finden wir aber im Alten Testament an mehreren Stellen, dass sowas passiert. Aber meistens, wenn es Stress gibt. Wir erinnern uns an Abraham vielleicht. Mit seinem Sohn Isaak, der Verheißung. Aber er hatte auch noch den Sohn Ismael. Und da gab es Stress und ein Stück weit war vielleicht die Verheißung für Isaak in Gefahr durch Ismael, der sich über ihn lustig gemacht hat. Und dann hat Abraham schweren Herzens Ismael weggeschickt. Und später lesen wir, dass Abraham noch viele andere Söhne hatte von anderen Frauen und er hat die alle weggeschickt, noch zu Lebzeiten, mit Gaben. Warum? Weil das nicht gut zusammengepasst hat. Eigentlich war die Verheißung auf Isaak gelegt. Das war die Familie, die eigentlich gesegnet werden sollte. Und das Ganze drumherum hat Stress verursacht. Das war eine Vielehe, das war nicht gut, das war eine schlechte Situation. Und genauso war es bei Jakob und Esau. Letztendlich durch die List von Jakob, es ging um das Erbe, gab es diesen Riesenstress und er musste flüchten. Wenn so eine Familie auseinandergeht, dann ist das nie ein sehr positives Zeichen. Irgendwas stimmt mit der Familie dann nicht. Und hier in dieser Geschichte haben wir keinen Hinweis dafür, dass das mit dem Vater irgendwas nicht gestimmt hat. Es war nicht seine Idee, im Gegenteil, es war nur der Wunsch des jüngeren Sohnes. Er kam und sagte, ich möchte weg. Ich möchte nicht mehr hier wohnen, ich möchte nicht mehr Teil dieser Familie sein. Und das wirft ein ganz schlechtes Licht auf diese Familie. In der Kultur damals war das schon heftig. Schon heute ist das nicht ganz angenehm, aber heutzutage, wir sind so vom Individualismus geprägt, ein Stück weit könnte fast der jüngere Sohn der Held der Geschichte sein. Ne? Heutzutage ist ja derjenige, der sich löst und eigene Wege geht, selbstständig, was Eigenes aufbaut, so, das ist so unser Vorbild in unserer Gesellschaft. Aber damals war das nicht so. Und außerdem ist er überhaupt nicht daran interessiert, etwas Neues aufzubauen. Er will es nur verprassen. Kein Held, eigentlich eine Katastrophe. Dieser Sohn ist eine absolute Katastrophe. Man kann Kulturen unter verschiedenen Aspekten einteilen und beschreiben. Es gibt auch eine Einteilung, die spricht von Schamkulturen und Schuldkulturen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Es ist sehr interessant. In einer Schuldkultur ist es wichtig, Recht zu haben. Da geht es viel um Wahrheit und was ist richtig. Und wer Recht hat, kann sich ein Stück weit auch unangenehmes Benehmen leisten. Also im Krankenhaus, wenn ein Kollege den Chef korrigiert, aber er hat Recht und die Diagnose zum Beispiel anders ist, als der Chef gemeint hat, selbst wenn er sich im Ton etwas vergreift, in der Regel ist das okay, hat niemand ein Problem mit. Weil es geht um die Sache, es geht um die Wahrheit, das ist ja das Wichtige. Es geht darum, Recht zu haben. Aber in einer Schamkultur ist es anders. Da ist es wichtig, Respekt zu zeigen, Ehre zu erweisen. Da reicht es nicht nur, Recht zu haben. Man kann Recht haben, aber wenn man sich daneben benimmt, ist man trotzdem völlig diskreditiert und völlig außen vor. Ich bin auf den Philippinen aufgewachsen, das ist auch so eine Schamkultur. Eines der wichtigsten oder vielleicht die wichtigste Regel im Umgang miteinander auf den Philippinen ist, niemals das Gesicht verlieren. Egal was passiert, egal was für eine Katastrophe gerade da ist, niemals das eigene Gesicht verlieren und vor allem niemals den anderen irgendwie blamieren oder ein schlechtes Licht darstellen. Das ist ganz wichtig. Wenn man diese Regel nicht befolgt, dann ist alles umsonst, egal wie viel Recht man hat. Und es ist interessant, dass die Bibel beides kennt. Die Bibel kennt die Notwendigkeit der Wahrheit, aber es ist trotzdem im Osten unter den Juden auch eine Art Schamkultur. Da spielt die Ehre eine sehr wichtige Rolle. In den Sprüchen lesen wir viel davon, wie wichtig und wertvoll es ist, einen guten Ruf zu haben. Das ist etwas, was uns etwas fremd ist. Wir denken, ja, für uns ist derjenige, der gut und stark, der sagt, mir ist es egal, was die anderen denken. Ich gehe meinen Weg. Aber das ist nicht biblisch. Es ist schon wichtig, was die Gruppe über einen denkt und was für einen Ruf man hat. Das hat seinen Wert. Und auch Gott ist es sehr, sehr wichtig, was man über ihn denkt. Seine Ehre ist ihm heilig. Es gibt natürlich schlechte Arten von Ehre. In Philipper 2 lesen wir, dass wir nicht motiviert sein sollten von eitler Ruhmsucht. Also es gibt eine überhöhte Art von sich zu denken und das ist nicht geistlich und nicht gut. Aber Ehre ist an und für sich was Wichtiges und war in dieser Kultur sehr wichtig. Und ich glaube, die ersten Zuhörer dieser Geschichte, ich glaube, die haben sich nur fremd geschämt. Wenn sie über diesen Sohn nachgedacht haben, die haben bestimmt die Hände über den Kopf geschlagen und gedacht, ach du Schande, was für ein schlimmer Junge. Was für eine Schande. Furchtbar. Soweit die Schuld. Also die Schuld ist sowohl finanzieller Art als auch im Ansehen des Vaters. Der Sohn hat sich massiv schuldig gemacht. Und in der Fremde lernt er Demut. Durch Not, wie das so ist. Not öffnet ihm die Augen. Dass er anders über seinen Vater denkt, über die Situation, wie das damals war, über sich selbst, was er kann. Wofür lohnt es sich zu leben? Was ist wirklich wichtig? Und er kommt zurück. Und in diesem Zurückkommen zeigt sich, wie Vergebung funktioniert und was es auswirkt. Ich möchte drei Dinge betonen. Das erste ist, Vergebung, Gottes Vergebung in diesem Gleichnis ist aktiv. Gott oder der Vater in diesem Gleichnis geht den ersten Schritt. Er rennt auf den Sohn zu. Das könnte man einwenden, Moment, aber war es nicht erstmal die Einsicht und die Buße des Jungen? War das nicht so in der Geschichte, dass er erst eingesehen hat, dass er einen falschen Weg gegangen ist und dann umgekehrt ist und zurückgekommen ist? Ja, in der Erzählung ist es so, aber wenn man sorgfältig liest, merkt man, dass unabhängig davon der Vater auch schon längst in seinem Herzen einen Prozess durchlaufen ist und vergeben hat. Er ist von sich aus schon den ersten Schritt gegangen. Zeigt sich, dass der Vater aktiv wird, als der Junge noch fern ist. Noch bevor er irgendwas von der Buße und der Umkehr des Sohnes mitbekommt, noch bevor der Sohn irgendwas sagen kann, ist der Vater von sich aus auf ihn zugestürmt und ihm entgegengerannt. Und das ist nicht selbstverständlich. Ich meine, mal ganz ehrlich, wie hätten wir reagiert, wenn wir der Vater gewesen wären? Was hätten wir gedacht, wenn wir den Sohn sehen? Das letzte Mal, wo er da war, was hat er gemacht? Er wollte ein Drittel von unserem Kapital verprassen. Und jetzt taucht er wieder auf. Was würden wir denken? Wir würden denken, wahrscheinlich braucht er wieder Geld. Hat ihm wahrscheinlich noch nicht gereicht. Was bewegt ihn? Will er meine Ehre nochmal schmähen? Will er mich nochmal blamieren? Der Vater hätte denken können, soll der Junge ruhig mal kommen, dann wird er was erleben. Und er hätte das Gesetz auf seiner Seite. Er könnte ihm 2. Mose zitieren, in 10 Geboten, Ehre Vater und Mutter. Und wie sieht's aus? Er könnte viel von Sprüchen vorlesen, was für eine Schande ein Narr ist als Sohn. Es gibt sogar in 5. Mose 21 eine interessante Stelle. Wenn eine Vater und Mutter einen Sohn haben, der nicht gehorcht, dann können sie diesen Sohn vor die Ältesten schleppen und sagen, unser Sohn ist ein Schlemmer und ein Säufer und der wird gesteinigt. So ist die Gesetzeslage. Das hätte der Vater alles auftischen können. Aber so hat er nicht reagiert. Stattdessen, noch bevor der Sohn irgendwas sagen kann, stürmt der Vater auf ihn zu und wirft sich um ihn und küsst ihn und nimmt ihn auf und zeigt damit, dass sein Herz schon völlig frei ist und ihm völlig vergeben hat. Er geht den ersten Schritt. Man kann sich fragen, wie kommt das eigentlich? Wie ist sowas überhaupt möglich? Ich denke, das geht nur, weil der Vater innerlich die ganze Zeit schon das verarbeitet hat, schon diese Geschichte in seinem eigenen Herzen verarbeitet hat und schon dem Sohn vergeben hat. Es ist nämlich so, dass der ja nicht wusste, wann er kommt. Und als er dann ihn mal gesehen hat, dann war es eine spontane Reaktion. Es ist aus ihm einfach rausgeplatzt. Ja, aber was ist denn als spontane Reaktion möglich? Nur das, was im Herzen schon ist. Wenn er die ganze Zeit nur an den Sohn gedacht hätte und darüber gedacht hätte, wie er seine Ehre wiederherstellen kann oder wie er seinen Sohn zurechtweisen könnte oder bitter gewesen wäre, wie hätte er dann reagiert? Wenn er den Sohn gesehen hätte, dann hätte er überlegt, okay, er ist da. Und dann hätte er angefangen zu überlegen, was mache ich jetzt damit? Soll ich ihn aufnehmen? Soll ich ihn nicht aufnehmen? Soll ich ihn strafen? Soll ich ihm eine Chance geben? Soll er sich bewähren? Soll ich Bedingungen nennen, die er erfüllen muss? Eine Bewährungsprobe? Aber die Tatsache, dass als er ihn sieht, das einfach aus ihm herausplatzt, er ihm entgegenrennt, ihn umarmt und küsst, zeigt, dass in seinem Herzen schon lange dieser Prozess am Wirken war. Er war schon lange frei im Herzen. Wahrscheinlich hat er die ganze Zeit in Liebe auch an seinen Sohn gedacht und sich gedacht, Mensch, wäre das nicht schön, wenn ich meinen Sohn wieder hätte. Göttliche Vergebung, wie der Vater das hier vorlebt, geht den ersten Schritt, ist aktiv, geht von sich aus auf den anderen zu. Wie anders ist es doch bei uns häufig, wenn wir verletzt werden, was denken wir? Häufig denken wir, ja, ich habe nichts gegen eine Aussprache und Versöhnung, wenn der andere sich entschuldigen möchte, hier bin ich, kann er gern kommen. Und wir fühlen uns dabei noch gut. Wir bleiben zu Hause und warten. Und so sitzen wir alle zu Hause und warten. Jeder auf den anderen. Und außerdem, wie ist es, wenn wir verletzt werden? Was bewegt unsere Herzen, noch bevor es zu der Begegnung kommt? Bevor wir diese Person wieder treffen? Was für ein Kopfkino haben wir? Es ist nicht häufig so, dass wir diese Verletzungen im Kopf nochmal wiederholen, nochmal durchspielen. Immer wieder die gleiche Szene abläuft. Was macht das mit uns? Das macht uns nicht frei. Oder manchmal haben wir so ein Kopfkino, wo wir uns dann überlegen, wie würde ich gerne Rache üben? Wie würde ich mich gerne revanchieren? Oder was ich schon immer mal sagen wollte. Wenn ich die Chance hätte, würde ich dem gern das und das sagen. Wenn das unser Kopfkino ist, wenn das ist, was in unserem Herzen wirkt, wie werden wir dann reagieren, wenn wir Personen treffen? Was wird die spontane Reaktion sein? Werden wir ihn umarmen und küssen und sagen, wie schön, dich wieder zu haben? Wenn wir sehr viel Selbstbeherrschung haben, werden wir kühl und vorsichtig sein. Wir werden vielleicht nicht gleich explodieren und fühlen uns dabei richtig gut und werden dann sagen, ja, schauen wir mal, ja. So ist Gott nicht. Gott wartet nicht. Gott hat uns schon längst im Herzen vergeben, noch bevor wir auf ihn zugekommen sind. Göttliche Vergebung ist aktiv und geht den ersten Schritt. Das ist genial. Das Zweite, was wir sehen, ist, dass göttliche Vergebung auch bereit ist, den Preis selbst zu zahlen, für den Schaden aufzukommen. Es ist ja ein finanzieller Schaden entstanden. Das weiß der Sohn, deswegen sagt er auch, wenn ich zurückkomme, dann vielleicht als Tagelöhner, dass ich wenigstens irgendwo selbst für meine Unterkunft aufkommen kann, aber nicht noch mehr auf die Tasche liegen von meinem Vater. Aber auch hier, der Vater will nichts davon wissen. Der Sohn hat gar nicht die Möglichkeit, den Vorschlag zu machen. Der Vater hat nämlich schon längst alles geregelt. Was sagt er? Er sagt, holt ein Gewand. Nee, er sagt, holt das beste Gewand, das teuerste. Ein Ring, Schuhe, das Mastkalb soll geschlachtet werden. Das war ja was ganz Feines, was ganz Teures. Fleisch für 50 Personen. So ein Riesenfest. Das heißt, der Vater hat seinen Sohn wieder. Da ist ja ein riesen finanzieller Schaden entstanden. Und wie reagiert der Vater? Indem er sagt, komm, lasst uns mal richtig Geld ausgeben. Noch mehr Geld, das müssen wir feiern. Großzügig, ohne Ende. Unglaublich. Und was seine Ehre angeht, wie könnte der Sohn jemals die Ehre vom Vater wiederherstellen? Ich denke, das Einzige, was halbwegs in Frage kommt, ist wirklich diese Stelle von 5. Mose. Das muss in der Öffentlichkeit irgendwo klar gemacht werden. Alle müssen sehen, der Sohn ist der absolute Chaot, eine absolute Schande, der Vater ist unschuldig. Das muss irgendwie in der Öffentlichkeit dargestellt werden. Aber selbst dann, eigentlich ist dieser Makel immer noch über der ganzen Familie. Es ist immer noch eine komische Situation, es ist immer noch nicht wirklich weg. Und der Vater besteht nicht darauf, dass seine Ehre wiederhergestellt wird, dass der Sohn den Preis für den Schaden, den er verursacht hat, zahlt. Sondern auch hier, er erniedrigt sich selbst. Er ist es, der auf den Sohn zurennt. Das ist eigentlich völlig verkehrt. In dieser Kultur ist der Höhergestellte derjenige, der steht, und der Niedrige kommt zu ihm. Und rennen erst recht nicht. Kinder rennen, aber nicht Familienoberhäupter. Der Sohn hat seine Ehre geschadet. Was macht der Vater? Er verzichtet auf noch mehr Ehre. Er erniedrigt sich einfach noch mehr. Und er geht wieder ein Risiko ein. Er nimmt den Sohn auf. Wer sagt denn, dass der Sohn ihn nicht nochmal verlässt? Sich nochmal blöd anstellt? Es ihm ja zuzutrauen. Das scheint den Vater nicht zu interessieren. Er nimmt ihn wieder als vollwertiges Mitglied in die Familie auf, mit allen Zeichen der Zugehörigkeit zur Familie. Aber der Vater übernimmt gerne diesen Preis, weil ihm sein Sohn so wichtig ist und weil er gerne vergeben möchte. Es kommt aus seinem Herzen heraus. Übrigens an dieser Stelle, keine Warnung, das ist hier, denke ich, nicht eine Geschichte, die uns lehrt, in erster Linie, wie man Kinder erzieht. Also es ist nicht so, dass man immer mit Kindern genauso umgehen soll. Wir haben auch viele andere Stellen, wo wir wissen, man muss Kinder auch mal erziehen und es gibt auch Konsequenzen und so weiter. Sondern dieses Gleichnis soll eine Sache klar machen, nämlich wie Gott vergeben möchte. Wie sein Herz ist und wie Vergebung funktioniert. Das soll dieses Gleichnis lehren. Vergebung kostet immer. Immer wenn eine Schuld entsteht, entsteht ein Schaden und ein Preis muss bezahlt werden. Irgendjemand muss dafür aufkommen. Wir können warten, bis der andere das zurückzahlt. Oder wir können vom Vater lernen und seinem Vorbild folgen und bereit werden, auch den Schaden selbst zu ertragen. Wie reagieren wir, wenn unser Ruf geschädigt wird? Wollen wir, dass der andere vielleicht auch leidet, dass sein Ansehen auch ein bisschen leidet, damit wir uns größer fühlen, besser fühlen? Wenn wir gedemütigt werden, freuen wir uns, wenn der andere auch ein bisschen gedemütigt wird? So ein bisschen. So ist Gott nicht. So ist der Vater nicht mit uns umgegangen. Und so wie er vergeben hat, sind wir auch berufen, einander zu vergeben. Das klingt alles sehr herausfordernd, sehr hart, sehr schwierig, anstrengend. Aber das Schöne ist, das Dritte, die Wirkung von Vergebung ist nicht Traurigkeit, sondern Freude. Das ist eigentlich, worum es hier in Lukas 15 geht. Man könnte sagen, dieses ganze Kapitel ist eine Ode an die Freude. Es fängt damit an, dass das Gleichnis vom verlorenen Schaf erzählt wird. Und wenn das Schaf gefunden wird, dann freuen sich alle. Und die Münze, die verloren gegangen ist, und wenn sie gefunden wird, freuen sich alle. Und erst recht jetzt bei diesem Sohn, der tot war und verloren und jetzt lebendig ist und gefunden. Der Vater freut sich. Wahrscheinlich am meisten in der ganzen Geschichte. Dabei hat er am meisten verloren. Aber er weint nicht über das Geld, das ihm abhanden gekommen ist, oder über die Ehre, die ihm fehlt, das Ansehen, was er verloren hat, sondern er freut sich einfach über seinen Sohn, über die Beziehung, die wiederhergestellt ist. Vergebung führt zur Freude. Wie gut, wenn Dinge vergeben werden. Wie heilsam ist es für Beziehungen. Wie viel Bitterkeit und Not entsteht da, wo wir nicht vergeben können. Vergebung führt in die Gemeinschaft hinein. Und dafür sind wir eigentlich erschaffen. Wir sind für Gemeinschaft miteinander geschaffen. Das geht nicht ohne Vergebung. Vergebung ist die Bedingung für Freude ein Stück weit in dieser Geschichte. Das erkennt man am älteren Sohn. Denn nicht jeder in dieser Geschichte hat sich gefreut. Der ältere Bruder ist selbstgerecht. Er merkt gar nicht, dass er den Vater auch entehrt hat, beleidigt hat. Er sieht gar nicht, wie seine Beziehung kaputt ist. Er sieht nur, was er alles geleistet hat, gedient, wie ein Sklave, geschuftet. Er hat sein Selbstwertgefühl, seine Selbstgerechtigkeit, das hat er. Und das führt auch zu einer gewissen Befriedigung. Es hat ja auch seinen Reiz, wenn ich sagen kann, Mensch, guck mal, was ich geleistet habe, wie gut ich bin. Aber es ist armselig im Vergleich zu der Freude, die im Haus ist, wo gefeiert wird, alle beisammen sind und getanzt wird. Mit seiner Selbstgerechtigkeit bleibt der ältere Bruder draußen, alleine, einsam. Es ist die Vergebung, die zur Freude führt. Wollen wir Freude, suchen wir Freude. Erkennen wir unsere Schuld vor Gott? Ist uns bewusst, was wir Gott schuldigen? Wenn man durch die Bibel geht, sehen wir, dass er als Schöpfer unser Dank verdient. Alles, was wir haben, alles, was wir können, ist ja sein Geschenk an uns. Und er verdient es, dass wir für alles dankbar sind. Dass wir ihn verehren und loben und bewundern. Er verdient es, dass wir gehorsam sind, dass wir einfach tun, was er sagt. Er verdient es, dass wir ihm dienen mit unserem Körper, mit unseren Gaben, mit allem, was wir sind. Ist uns bewusst, wie groß unsere Schuld ist? Wie oft werfen wir ein schlechtes Licht auf Gott? Wir nennen uns Christen. Das ist sein Name. Und die anderen, wenn sie über uns reden, sagen, ja, die Christen. Was denken die wohl über Gott, wenn sie uns sehen, wie wir leben? Ist uns bewusst, wie groß unsere Schuld ist? Den Schaden, den wir anrichten? Aber es gibt Vergebung. Und der Vater nimmt uns an und er lädt uns ein, zurückzukehren. Er freut sich über uns. Das ist der Weg zur Freude, nicht die Selbstgerechtigkeit. Und das wiederum macht uns frei, dass wir einander vergeben können. Wenn uns Freude fehlt, vielleicht liegt es auch daran, dass wir trauriger sind über das Geld, was uns manchmal verloren geht, oder die Zeit, oder die Ehre, die uns fehlt, weil man uns nicht so respektiert, wie wir meinen, das nötig wäre. Wie oft ist unsere Freude getrübt, weil wir nicht vergeben können. Dabei sollte die Gemeinde der Ort sein, wo die größte Freude ist, weil jeder von uns genau das erfahren hat und aus dieser Erfahrung dem anderen vergeben kann. Wie Gott vergibt, zeigt uns dieses Gleichnis, indem er den ersten Schritt geht, aktiv wird, indem er selbst alle Schäden bezahlt, jeden Preis bezahlt und indem er zur Freude führt. Und es ist kein Zufall, dass Jesus diese Geschichte erzählt. Es ist nämlich nicht nur eine theoretische Geschichte oder nur ein Bild, sondern es ist tatsächlich das, was er selbst bereit war zu tun. Er erzählt diese Geschichte natürlich über Gott den Vater, aber gleichzeitig ist es eigentlich der Weg, den er gegangen ist. Es ist seine Geschichte. Wenn er sagt, der Vater wurde innerlich bewegt, dann benutzt er Worte, die einen inneren Zustand beschreiben, innere Bewegung. Das ist etwas, genau dieser Begriff, den wir in den Evangelien immer wieder finden in Bezug auf Jesus. Es ist Jesus, der die Massen sieht, der die Menschen sieht und innerlich bewegt ist. Das ist sein Gemütszustand. Das ist typisch Jesus. Und er war es, der bereit war, den ersten Schritt zu gehen. Den Plan, den Ratschluss Gottes von Ewigkeit her auszuführen, lange bevor wir nach ihm gefragt haben. Und er war es, der bereit war, den Preis zu zahlen. Die Schande hat er am Kreuz auf sich genommen. Es ist seine Geschichte. Warum ist Jesus gekommen? Woran denken wir zu Advent? Wir denken daran, dass er gekommen ist, um Vergebung zu bringen, um uns zu vergeben und um uns zu befreien, dass wir einander vergeben, solange Gnadenzeit ist und dass wir dadurch zur Freude gelangen. Das ist sein Ziel für uns, das wünscht er jedem von uns. Eine tiefe, unbelastete Freude im Herzen, die in aller Ewigkeit halten wird. Amen.